Ja, liebe Gemeinde, lass uns noch kurz zu Anfang beten. Ihr könnt sitzen bleiben. Lieber Herr Jesus, wir wollen dich jetzt bitten um deinen Segen und um deine Hilfe zum Reden und zum Hören. Wir brauchen dich. Amen.
Amen.
Ja, worüber ich heute mit euch sprechen möchte, ist im Großen und Ganzen geht es um das Desaster der Sünde. Ich bin tief davon überzeugt, wenn wir nicht bereit sind, die Handschrift von des Desasters der Sünde an uns zu erkennen, wir die Gnade letztlich geringschätzen werden. Und wann immer wir auch die Auswirkungen der Sünde verharmlosen, werden wir auch unausweichlich die Gnade in unserem Leben ab. Es geht letztlich um das, was kleine Kinder dazu bringt, dass sie mehr wüssten als ihre Eltern. Jugendliche erleben durch diese Tatsache selbstbezogene Angst, Identitätskrisen und permanente Unzufriedenheit. In Ehen führt sie oft zum Mangel an selbstloser Liebe, da die Beziehung eher so auf Vorteilen beruht. Also was kann mir der andere geben? Und wenn er diese Vorstellung, die ich habe, erfüllt, bin ich freundlich und lieb. Wenn er sie nicht erfüllt, bin ich spontan erregt und zornig. Im Arbeitsumfeld neigen die Vorgesetzten dazu, eher zu kritisieren als zu loben. Und bei den Arbeitnehmern ist es dann eher so, die geben eher nicht ihr Bestes und machen dann Dienst nach Vorschrift. Politiker werden durch diese Sache zu selbstsüchtigen Handeln korrumpiert und werden nicht mehr zu dem, wozu sie eigentlich eingesetzt sind, zu Staatsdienern. Und ältere Menschen letztlich lassen sich zur endlosen Selbstgerechtigkeit verführen und werden verbittert, wütend und unverbesserlich. Es ist letztlich ein großes Desaster. Und wovon sprechen wir? Letztlich von der Torheit der Sünde, welche jeden Menschen zu einem Narren macht. Ein Narr sieht die Welt verkehrt herum und denkt, dass unwahre Dinge wahr sind, während er weise Dinge für töricht hält. Ein Narr überschätzt seine Fähigkeiten und ist immer mehr besorgt um die Sünden der anderen als um die von sich selbst. Ein Narr leugnet letztlich die Existenz Gottes. Er leugnet sie vielleicht nicht in einem theologischen, philosophischen Atheismus, aber letztlich tut er es durch sein Leben, zeigt er, dass er denkt, dass er selbst der einzige Gott ist, wo er Interesse hat, ihm zu dienen, sich selbst. Dafür möchte ich euch bitten, dass ihr einmal gemeinsam Titus Kapitel 3 aufschlagt, und zwar die Verse 3 bis 8. Titus Kapitel 3, die Verse 3 bis 8. Wir wollen uns dort mit den Versen 3 bis 5 fokussieren, aber für den Zusammenhang bis Vers 8. Dort heißt es: Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit, errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Ja, ich denke, es ist wichtig für uns, dieses Desaster der Sünde erneut und immer wieder zu betrachten und anzuerkennen in unserem Leben. Wenn wir Sünde als das sehen, was sie ist, und verstehen, was Sünde anrichtet, können wir nicht mehr annehmen, dass einfache Regeln oder antrainierte fromme Prinzipien ausreichen, um uns letztlich zu helfen. Es ist lächerlich zu glauben, dass wir allein durch unsere Willenskraft oder Gehorsam gegenüber Gott einen Weg hieraus erarbeiten könnten. Irgendwie muss mir einfach gesagt werden, was zu tun ist, und dann werde ich es schon hinkriegen. Das würden wir zwar nie öffentlich sagen, durch unser Verhalten bestätigen wir aber diese Tatsache. Tatsache, dass wir Gott nicht eifrig suchen, im Gebet, dem, was sein Wort sagt, nach Weisheit suchen, offenbart diese Torheit, dass wir meinen, dass wir es doch selbst in irgendeiner Form selbst hinbekommen. Denn wenn alles, was ich letztlich bräuchte, wäre, dass mir jemand sagt, was ich tun sollte oder wie ich es tun sollte, cleverer, mit irgendwelchen Prinzipien, ein paar Schritten, die ich gehe, ein paar Richtlinien, hätte Jesus letztlich nicht kommen brauchen. Wir müssen dort einen Schritt zurückgehen und demütig dieses Desaster der Sünde anerkennen, damit wir nicht versucht sind, wieder das Gesetz darum zu bitten, das zu tun, was nur Gnade letztlich tun kann. Denn die Gemeinde Jesu ist ein abgemühter und erschöpfter Ort aus gruseligen und fordernden Menschen, die ihre Orientierung verloren haben, weil wir allzu oft das Gesetz bitten, das zu tun, was nur Gnade schaffen kann. Und wir können die Sünde nicht ernst nehmen und gleichzeitig an dieses Selbstverbesserungssystem glauben. Es funktioniert einfach nicht. Und darum möchte ich mit euch heute einmal in vier Punkten dieses Desaster der Sünde an einigen Stellen, wie in welchen Facetten es sich auslebt in unserem Leben, beleuchten. Den ersten Punkt, die Torheit der Selbstzentriertheit. Die Torheit der Selbstzentriertheit. Menschen sind von Gott geschaffen worden, um aufwärts gerichtet und nach außen gerichtet zu leben. Aufwärts gerichtet in liebevoller Anbetung Gottes und nach außen gerichtet in selbstloser Liebe zum Nächsten. Sünde jedoch bewirkt, dass wir uns nach innen kehren und auf uns selbst krampfhaft fixieren. Sünde macht uns selbstsüchtig, im wahrsten Sinne des Wortes süchtig nach uns selbst. Wir sind besessen von unseren Wünschen, unseren Bedürfnissen und unseren Gefühlen. Sünde zentriert uns um unser eigenes Selbst und begrenzt unsere Sorgen auf wenige Dinge, die wir meinen, die uns dann auch glücklich machen. In 2. Korinther Kapitel 5 sagt Paulus Folgendes, nämlich dass Jesus kam, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. 2. Korinther 5, Vers 15. Es ist nicht möglich, jemanden allein durch fromme Prinzipien aus dieser Selbstzentriertheit zu bringen. Auch Beschämung wird nicht dazu führen, dass jemand für etwas Größeres als sich selbst lebt. Schuldzuweisungen auch können auch nicht dazu führen, dass jemand selbst aufopfernde Liebe entwickelt. Und ich denke, viele von uns, die Eltern sind, verstehen das sehr gut, weil wir merken, wie schockierend selbstzentriert unsere Kinder sind. Dennoch sollten wir nicht denken, dass wir besser sind, denn viele von uns haben das unseren Eltern früher selbst angetan und tun es wahrscheinlich heute noch. Und diese Selbstzentriertheit ist ein chronisches Problem, was sich wie ein roter Faden durch die Bibel letztlich zieht. Sie ist in jedem von uns vorhanden. Wir alle neigen dazu, unser eigenes Leben ins Zentrum zu stellen und unsere Wünsche und Bedürfnisse zu priorisieren. Wir wollen die Kontrolle haben, an erster Stelle stehen, die besten Geschichten erzählen, die meiste theologische Erkenntnis haben, mehr Erfolg im Beruf als die anderen, fromme Kinder vorweisen, die Aufmerksamkeit irgendwie auf uns lenken. Und diese Selbstzentriertheit steht im Widerspruch zu den ersten vier Worten der Bibel. Wir müssen nicht mal weit lesen. Am Anfang schuf Gott. Und diese Worte zeigen, dass das Leben sich nicht um uns selbst dreht, sondern um Gottes Schöpfung und um seinen Plan. Sich selbst ins Zentrum zu stellen, führt letztlich zu Drama, Schmerz, Furcht, Enttäuschung und Zerbrochenheit. Die Torheit der Selbstzentriertheit. Zweiter Punkt, die Torheit der Selbsttäuschung. Wenn wir nicht erkennen, dass wir einen Retter brauchen und zu der Ruhe rennen, die er bereitstellt, versuchen wir uns selbst davon zu überzeugen, dass wir keinen Retter brauchen. Wir neigen dazu, unsere Geschichte umzudeuten und unsere Sünde letztlich zu verharmlosen und anderen die Schuld zu geben. Die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld. Und jedes System, das uns glauben lässt, wir bräuchten nicht, was nur Gnade geben kann, führt uns in die Selbsttäuschung. Niemand hier in dem Raum täuscht sich mehr, als wir uns selbst täuschen. Und wir haben auch diese gruselige Fähigkeit entwickelt, uns selbst Lügen zu erzählen, die für uns funktionieren. Denn es reicht ja nicht, uns schlechte Lügen zu erzählen, weil die halt keine Sühnung bewirken. Deswegen erklären wir uns, versuchen uns selbst zu entschuldigen mit Lügen, wo wir wissen, das beruhigt unser Gewissen. Wir sagen uns Dinge wie, ich bin nicht jähzornig. Es ist nur meine Persönlichkeit, mein Temperament. Ich bin nicht unzüchtig. Ich habe nur ein Auge für Schönheit, weibliche Schönheit oder auch männliche Schönheit. Ich habe keinen Kontrollzwang. Ich übe nur meine gottgegebene Leitungsgabe aus. Ich bin nicht neidisch. Ich möchte nur die gleichen Chancen und Möglichkeiten wie die andere Person haben. Und außerdem hat sie diese vorteilhafte Situation nicht verdient. Jeder hat sein System, sein eigenes System, um sich selbst zu retten. Ein endloses, erschöpfendes System voller Lügen und Verharmlosungen. Und das ist letztlich die Höhe der Torheit, denn wir haben keine Fähigkeit, uns letztlich selbst zu retten. Denn wir sind das Problem. Wir sind das Gift und wir sind die Erkrankung. Man kann vor Situationen wegrennen. Vor Orten kann man fliehen. Vor Menschen kann man fliehen, aber letztlich nicht vor sich selbst. Denn jedes Mal, wenn wir vor uns selbst wegfliehen, tauchen wir am Ende des Ziels immer wieder auf und sind da und können uns nicht von uns selbst entfernen. Niemand beeinflusst dein Leben so sehr wie du, weil niemand so sehr oder so viel zu dir selbst spricht wie du selbst. Wir sind in einer permanenten Unterhaltung mit uns selbst und wir predigen uns zu jeder Zeit eine Art Evangelium. Es ist entweder das Evangelium von tiefer, andauernder Not und dem Feiern von Jesus, oder es ist das Evangelium unserer eigenen Fähigkeit, Gerechtigkeit und Selbstsühnung. Torheit der Selbsttäuschung. Punkt 3. Die Torheit der Selbstgenügsamkeit. Ich versuche mir selbst einzureden, dass ich alles in mir selbst habe, um das zu sein, was ich sein soll. Und um das zu tun, was ich tun soll. Gemäß dem Motto, ich brauche deine Hilfe nicht. Dankeschön. Letztlich sind es zwei Lügen, die wir aus dem Garten Eden mitgenommen haben, welche wir allzu sehr gerne glauben. Die erste Lüge, der wir alle zum Opfer fallen, ist die Lüge der Autonomie. Ich bin ein unabhängiges Wesen und habe das Recht, mein Leben so zu leben, wie ich es will. Wenn wir Diskussionen mit unseren Kindern haben, darüber, was sie essen sollen, wann sie schlafen gehen sollen, was sie anziehen sollen, dann geht es so sehr nicht darum, über Essen oder über Anziehen oder ob es jetzt klüger ist, später oder früher schlafen zu gehen, sondern es geht ihnen letztlich um Autonomie. Du wirst nicht über mich bestimmen, ich bestimme über mich selbst, pass gut auf. Die zweite Lüge ist die der Selbstgenügsamkeit. Das sehen wir vielleicht bei einem kleinen Kind, das zum ersten Mal entdeckt, dass sie Schnürsenkel hat. Ja, also viele von uns, die meisten von unseren Kindern eher Klettverschluss oder Sachen zum Reinschlüpfen, aber wenn sie zu dem Zeitpunkt kommt, dass sie Schnürsenkel haben, dann denken sie, dass sie die eigene Weisheit haben, jetzt eine Schleife oder einen Bogen zu machen. Aber sie haben sie in sich selbst nicht. Und was tun sie letztlich, wenn wir unsere Hand nehmen und wollen ihnen helfen? Schlagen sie die Hand weg. Warum? Weil sie denken wollen, sie haben in sich selbst alles, was sie brauchen, um das selbst zu machen, selbst hinzubekommen. Gibt es natürlich das andere Extrem, ne? Das ist die Unselbstständigkeit. Da geht es dann nicht so sehr darum, Papa oder Mama, zeige mir das bitte, ich möchte das lernen, damit ich es eigenverantwortlich später selbst machen kann. Sondern ich habe keinen Bock darauf, jetzt mach du das für mich, ne? Bist du mein Diener. Das ist natürlich das andere Extrem, was aus Faulheit herrührt. Und diese Autonomie und Selbstgenügsamkeit sind törichte und katastrophale Lügen. Wir sind als abhängige Geschöpfe geschaffen. Doch viele halten an der Lüge fest, dass sie nur sich selbst brauchen. Du sagst, das trifft aber nicht auf mich zu, ich halte mich nicht für selbstgenügsam. Dann stelle ich dir folgende Frage. Wenn dich jemand mit deiner Sünde konfrontiert, sagst du dann folgendes: Danke, mein Wandel mit Gott ist ein Gemeinschaftsprojekt. Ich bin so dankbar, dass du dich so um meine Heiligung sorgst. Ich sehe dich im Moment als Gottes Werkzeug in meinem Leben. Ich würde mir wünschen, dass du öfter vorbeischaust, denn ich werde es bestimmt nötig haben, vermutlich in den nächsten 10 Minuten. Deswegen bleib mal hier in der Nähe bei mir. Das sagt keiner von uns. Ne? Merken, wir werden innerlich, die Brust zieht sich zusammen. Ne? Und sagen Sachen wie, ich glaube, ich bin nicht der einzige Sünder hier im Raum. Oder sind schnell dabei, auch Fehler des anderen hervorzuheben. Ne? Also da ist dieser innere Anwalt in uns, der sofort 1000 Sachen weiß, warum er sich selbst retten muss. Und statt anzuerkennen, dass unser Lebenswandel mit Gott ein Gemeinschaftsprojekt ist, verteidigen wir uns und lehnen Hilfe ab. Ja? Anstatt demütig anzuerkennen, dass wir auf Unterstützung von anderen angewiesen sind. Das Erkennen von Sünde, Schwäche und Versagen durch andere ist kein Angriff, sondern Gnade. Gott hat uns in die Gemeinschaft anderer Gläubiger gestellt und sendet seine Helfer in unsere Richtung, weil wir Hilfe brauchen und nicht selbstgenügsam sind. Und es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass Kritik oder Anmerkungen anderer keine Schikanierung sind, sondern sie sind letztendlich ein Zeichen Gottes Liebe und Fürsorge in unserem Leben. Anstatt sich selbst zu verteidigen, ist es entscheidend, ehrlich mit sich selbst zu sein und anderen. Ich glaube, Spurgeon hatte das einmal gesagt, wenn andere schlecht von dir reden, dann sei unbesorgt, sie wissen ja nur die Hälfte von dem. Also du bist wesentlich schlimmer als das, was die Leute von dir sagen. Ne? Und das stimmt. Und wir sind auch letztlich ziemlich gut darin, eine Art öffentliche Person darzustellen, ne, die wir in einer gewissen Weise so aufpolieren, eine fromme Fassade, die aber nicht dem entspricht, wie wir eigentlich sind. Das ist ähnlich wie ein Leben, wie man es auf Facebook oder Instagram sieht. Da gibt es so ein schönes Beispiel. Das kann man so sagen, wie wenn eine Familie plant, einen schönen, erholsamen Tag im Park zu planen, für ein Picknick. Das Problem, was sie jedoch haben, ist, dass sie eine Familie von Sündern mitgenommen haben, sich selbst. Die Kinder streiten sich die ganze Zeit und hören nicht auf die Eltern. Der Park ist total überfüllt. Das vorbereitete Essen für das Picknick wurde zu Hause vergessen. Bald fängt es an zu regnen. Der Vater fängt an, ungeduldig zu werden und brüllt die Kinder an. Die Mutter ist am Rande der Tränen. Es ist alles andere als ein schöner Tag. Aber was machen sie trotzdem am Ende des Tages? Sie posieren für ein Familienselfie und lächeln. Und andere Familien sehen das auf Facebook und sagen sich, ich wünschte, wir könnten solche Freude in unserer Familie haben. Aber diese Freude existiert nicht. Es ist ein Trugschluss, es ist eine Täuschung, diese Bilder. Denn die Bilder sollen all deinen Facebook-Freunden letztlich sagen, uns geht es gut, ihr braucht euch nicht um uns zu sorgen, schaut doch, was für ein tolles Bild wir haben. Die Torheit der Selbstgenügsamkeit. Punkt 4. Die traurige Torheit der Selbstgerechtigkeit. Die traurige Torheit der Selbstgerechtigkeit. Dieser tiefe und irrationale Drang, sich selbst als gerecht zu betrachten, ist ein unausweichlicher Teil unseres menschlichen Lebens. Es ist ein ständiger Kampf, sich selbst und anderen von der eigenen vermeintlichen Gerechtigkeit zu überzeugen, obwohl man tief im Inneren weiß, dass man nicht gerecht ist. Wenn man als gläubiger Christ sündigt, wird das Gewissen vom Heiligen Geist überführt. Das ist eine gute Sache. Das ist eine Gnade Gottes, dass er uns nicht in Ruhe lässt. Doch angesichts dieses inneren Konfliktes hat man letztlich nur zwei Möglichkeiten. Man kann entweder seine Sünde bekennen und sich erneut unter die rechtfertigende Gnade des Erlösers begeben, oder man errichtet ein System der Selbstverteidigung und Selbstgerechtigkeit, um die Sünde vor sich selbst zu rechtfertigen. Um also an seiner Selbstgerechtigkeit festzuhalten, muss man daran arbeiten, sich selbst davon zu überzeugen, dass die Sünde, die man tut, eigentlich gar nicht so falsch ist. Und wir sagen wieder, ich denke nicht, dass ich eine selbstgerechte Person bin. Nun, wenn ich da noch eine Frage stellen kann, wenn wir ein Video deines Lebens hätten, aller deiner Gedanken, Worte und Werke, würden wir dann schlussfolgern, dass du viel mehr um die Sünden der anderen Leute um dich herum besorgt bist, als um die um deine eigenen? Was würden wir feststellen? Oder was wir auch alle sehr gut können, wenn wir eine ermahnende Predigt hören, dann denken wir oft nicht an uns, sondern, oh, der andere müsste jetzt mal gut zuhören, das passt zu ihm. Wir hören gerne für andere Leute und nicht für uns selbst. Was wir jetzt gemeinsam als diese Selbstzentriertheit, Selbsttäuschung, Selbstgenügsamkeit und als Selbstgerechtigkeit bezeichnet haben, ist die existenzielle Angst, die Zerbrochenheit und das traurige Drama der Menschheit. Und wie können wir jemals dieses verführende, täuschende System betrachten und denken, dass das Gesetz und fromme Prinzipien uns da rausrettet und raushilft? Im Verborgenen sagen wir oft, alles, was ich brauche, ist ein besseres Verständnis von dem, was richtig ist. Alles, was ich brauche, ist ein kleines Stück mehr Hingabe. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes erschien. Schaut, Paulus hat hier Folgendes geschrieben. Kommen wieder zu Titus 3, Verse 3 bis 5. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns gerettet. Wir kommen zum Schluss. Seht ihr, was die Torheit der Sünde in der Tiefe braucht? Ihre einzige Hoffnung ist eine Erscheinung. Es ist nicht das Erscheinen deiner Fähigkeit, für dich selbst zu sprechen, dich selbst zu verteidigen. Gemeint ist die Erscheinung einer Person, nämlich des Retters, des Lammes, des Königs, Jesus. Jesus musste erscheinen, denn es gab für Narren keine Hoffnung ohne diese Erscheinung. Ist das nicht schön? Die Inkarnation musste geschehen. Die Geschichte musste souverän gelenkt werden. Die Kräfte der Natur mussten unterworfen werden, weil die ganze Welt seufzte. Sie seufzte, dass der Messias erschien. Es gab keine Hoffnung für diese Versammlung von Narren als eine Erscheinung. Es lag keine Hoffnung in einer besseren theologischen Darstellung. Es lag keine Hoffnung in einem besseren Gesetzessystem. Die Hoffnung lag nicht in Politik, in Bildung oder sozialer Gerechtigkeit. Nein, die Welt rief nach einer Erscheinung. Danach, dass der Retter kommen würde. Und dieser Retter würde sich selbst dieser Torheit ausliefern. Er würde bereit sein, für diese Torheit letztlich ans Kreuz zu gehen, damit Narren von ihrer Torheit gerettet werden würden. Das ist das Evangelium. Die Freude für uns, er ist erschienen. Er ist nicht nur erschienen, sondern er ist für uns auch gestorben und wieder auferstanden. Das, was wir jetzt bald an Ostern gemeinsam feiern dürfen. Er hat ein vollständig untörichtes Leben geführt. Er war vollkommen gerecht. Er starb einen Tod, durch den er retten kann. Er stand wieder von den Toten auf und überwand die Sünde und den Tod, und sein Werk am Kreuz ist vollbracht. Deshalb muss ich mich nicht selbst mehr ins Zentrum stellen. Ich muss mich selbst und andere nicht mehr belügen und eine fromme Fassade aufrichten. Ich muss mich nicht benehmen, als habe ich alles unter Kontrolle. Ich muss mich nicht mehr für meine eigene Gerechtigkeit aussprechen, denn der Retter ist erschienen. Und durch Gnade rettet er Narren und macht sie wieder weise. Weise genug, abhängig zu sein. Weise genug, sich unterordnen zu können. Weise genug, um von der Sünde zerbrochen zu sein. Die einzige Hoffnung für die Torheit der Sünde war eine Erscheinung. Er kam, es gibt Hoffnung, weil er kam und er hat ein Werk am Kreuz vollbracht für uns. Und er hat dich mit dieser Errettung begnadigt. Wie kann es jemals bessere Neuigkeit geben als diese? Er kam und es gibt Hoffnung für Narren. Amen.
Amen.